BAG-Podcast. Willkommen zum BAG-Podcast.
Ja, willkommen zu unserer 9. Folge unserer Podcast-Reihe der BAG-Fanprojekte. Unserem heutigen Thema, Tabuthema Depression. Gut, dazu haben wir auch zwei Gäste heute uns eingeladen. Und zwar sind das Verena und Roland von St. Depri. Jetzt dürft ihr beide euch erstmal vorstellen und dann uns erklären, was ist denn St. Depri?
Ja, hallo. Also mein Name ist Verena. Genau, ich bin Krankenschwester von Beruf in der Psychiatrie. Daher habe ich unweigerlich damit auch immer wieder zu tun mit dem Thema. Bin seit Beginn an bei St. Depri, habe das mit gegründet unter anderem oder eine von vielen, die das mitgegründet haben, so. Und mir ist es generell eben halt wichtig, dass das Thema Depressionen enttabuisiert wird, weil es eben halt wirklich jeden treffen kann. Egal woher er kommt, welchen Stand er hat, in Anführungszeichen. Ja, danke. Ich weiß gar nicht, ob ihr noch mehr wissen wollt. Keine Ahnung.
Ich glaube, das wird sich im Laufe des Gesprächs ergeben. Also die nächste Frage wäre gewesen, wann wurde denn St. Depri gegründet? Weil du sagst, du bist von Beginn an dabei.
2014.
Okay, dankeschön erstmal hierhin.
Und ja, mein Name ist Roland. Ich bin von Beruf psychologischer Psychotherapeut mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie für Erwachsene. Und ich bin auch seit 2014 mit dabei und beruflich, hauptberuflich eine eigene Praxis mit zwei Kollegen zusammen und aber auch motiviert gewesen, also zu enttabuisieren. Also ich fand es total wichtig, dass es so eine Niedrigschwelligkeit bekommt, das Thema, weil es eben leichter ist, wenn man das irgendwie vielleicht auch mit was assoziiert, was einem sonst vielleicht auch Freude bereitet, also in einer Community wie in der Fanszene, fand ich das eigentlich ziemlich reizvoll, da mitzumachen und vielleicht damit auch leichter Menschen zu erreichen.
Ja.
Sehr schön. Dazu muss ich sagen, der Hintergrund ist, weil ich auch eine lange Zeit in einer niedrigschwelligen Suchtarbeit gearbeitet habe, so zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn und ich da dieses niedrigschwellige quasi Perdu-Thema eben schon mal hatte und das immer sehr gut fand.
Gut, und damit jetzt auch alle wissen, ich hatte nämlich vergessen, uns auch anzukündigen, den heutigen Podcast führen der Simon aus Meppen aus und der Martin aus Mannheim. Und Simon, dann ist jetzt dein Part mal die erste Frage oder die zweite zu stellen, wenn man so will.
Ja, auch erstmal ein Moin von mir in die Runde. Erstmal schön, dass ihr da seid zu diesem nicht so ganz einfachen Thema. Wir müssen zugeben, als wir in der Planung waren, diesen Podcast zu gestalten, hatten wir als BAG-Podcast-Gruppe schon Respekt vor dem Thema. Und St. Depri hat sich ja nicht umsonst gegründet. Mögt ihr eventuell kurz was zu der Entstehung von St. Depri erzählen, wo ihr genau seid und wie es gegründet wurde? Da gab es ja einen Auslöser, der nicht ganz so schön war.
Genau, Michelle hat sich suizidiert, hat vorher nie über seine Depressionen gesprochen. Es kam für alle Angehörigen und Freunde relativ plötzlich. Und die wiederum haben sich halt kurz in einer Stammkneipe halt getroffen und so ein bisschen rumphilosophiert, sich nochmal ausgetauscht über Michelle und meinten, das dürfte irgendwie nicht, also es darf nicht einfach so passiert sein, das hört sich irgendwie immer so blöd an, aber sondern da war dann halt die Frage, ob man irgendwas machen kann, damit so etwas einfach nicht mehr passiert. Gibt es irgendetwas, was wir gründen könnten oder machen können, damit nicht noch jemand sich umbringt, beziehungsweise dass jemand über seine Depression vorab zumindest auch spricht? Und so haben dann vereinzelt auch andere Orga-Mitglieder uns alle zusammengerufen. Da saßen wir dann halt mit 14 oder 15 Leuten zusammen am Tisch und haben halt überlegt, was ist machbar, was kann man sich vorstellen. Und ja, so wurde relativ schnell klar, alle hatten irgendwie Bock, irgendwie was zu machen. Und so hat sich quasi schon ein kleines Netzwerk quasi gesponnen. Also bis dahin kannte ich Roland zum Beispiel auch noch gar nicht. Aber ich konnte halt, weil ich in Ochsenzoll arbeite, da dann halt ein bisschen dort bei den Therapeuten und Ärzten auch mal nachfragen, ob da jemand Lust hätte, noch mitzumachen. Und ja, so ist dann quasi unsere Orga-Runde dann irgendwann entstanden.
Okay. Ja, ich bin quasi durch ein anderes Gründungsmitglied einberufen worden. Also ich kannte ansonsten tatsächlich eigentlich niemand aus der Gruppe.
Okay. Und wenn man jetzt wenn man so St. Depri hört, dann denkt man im Fußballkontext natürlich auch an einen Fußballverein, der damit vielleicht was zu tun haben könnte, das Sankt. Und ihr kommt aus Hamburg. Das liegt ja ziemlich nahe, dass es irgendwas mit St. Pauli zu tun haben könnte. Liegen wir da richtig?
Ihr liegt richtig, obwohl das mit der Namensfindung auch relativ schwierig war. Also da lagen sehr, sehr viele Ideen auf dem Tisch und es gab sehr viele Pros und Kontras zu diversen Namen, die wir uns ausgesucht hatten. Und letztendlich haben wir uns dann für diesen entschieden.
Und ihr seid ein Verein?
Ja, mittlerweile. Das war hat ein bisschen gedauert. Ich glaube fast an die 2 Jahre.
Okay.
Also als gemeinnütziger Verein, also wie gesagt, eine Vereinsnummer zu bekommen, ist nicht so das Problem, aber also die Gemeinnützigkeit, das waren schon Stolpersteine im Weg.
Und ihr seid jetzt Psychotherapeut und Krankenschwester. Die anderen Mitglieder von St. Depri, sind die auch alle aus dem Fach, sage ich mal, oder sind da auch Leute, die aus ganz anderen Umständen zu euch gestoßen sind? Könnt ihr da was zu sagen?
Ja, also wir haben, ich sag mal, ein recht buntes Orga-Team und wenn man es ganz klar sagen will, dann haben wir so 3 Gruppierungen eigentlich. Wir haben Menschen, die irgendwie im Hilfesystem arbeiten, wie Verena und ich. Dann haben wir Menschen bei uns, die selber auch von Depressionen betroffen sind oder von psychischen Erkrankungen und welche, die Angehörige oder Freunde haben, die das betrifft. Also das ist sozusagen so die Dreiteilung und so. Wir haben natürlich einige sehr engagierte Orga-Teammitglieder, die auch Berufe ausüben, die uns sehr zu Pass kommen, wie Grafikdesign, Webdesign, solche Geschichten oder in der Kommunikation tätig sind oder hatten auch schon, was haben wir noch, Verena, was haben wir noch für Berufsgruppen?
Wir haben SozialarbeiterInnen, haben wir halt noch mit dabei, was natürlich auch sehr hilfreich ist. Und genau, kanntest du ja tatsächlich dann Sporttherapeuten, den wir dann quasi mit einbinden konnten oder der auch gerne was machen wollte. Also und so, wie gesagt, so wie Netzwerk halt funktioniert, ne?
Ja, okay. Und wie habt ihr euch in die Arbeit eingefunden? Also was war eigentlich die Reaktion des Vereins?
Erstmal glaube ich so ziemlich gar keine, wenn ich mich erinnere. Also der Verein, der kam erst sehr spät ins Spiel, was relativ schnell, glaube ich, oder relativ, also als wir dann so langsam festere Strukturen hatten, durften wir dann ja Räumlichkeiten nutzen für unsere Orga-Teams treffen und das ist ja im Millerntor-Stadion, die sogenannten Fanräume. Da sind wir mittlerweile, oder das, sagen wir, vor Corona war das regelmäßig der Stützpunkt. Jetzt ist auch viel Zoom-Arbeit angesagt nach wie vor. Aber der Verein selber, ich weiß gar nicht, wann das losging. Erinnerst du das noch, Verena?
Ja, also nachdem wir ja entschlossen hatten, wie wir auf uns aufmerksam machen wollen, da hatten wir ja gesagt, wir würden gerne eine Plakataktion machen und hatten halt gefragt, wo das irgendwie machbar ist, beziehungsweise wir hatten uns schon überlegt, dass wir das ja relativ privat halten wollten und uns quasi in diese Toiletten, also in diese Toilettenkabinen jeweils Plakat mit unserer E-Mail-Anschrift und Kontonummer und was wir eigentlich machen, halt anbringen wollten, damit jeder auch die Möglichkeit hat, das zum Beispiel während des Spiels mal eben kurz einmal abzufotografieren und nicht, dass der Menschen neben einen dran gleich stigmatisiert, nur wenn man es eben halt einmal kurz abfotografiert hat. Und um diese Plakate anzubringen, mussten wir halt an den Verein natürlich rantreten, weil nichts darf da einfach so angebracht werden. Und ja, da mussten wir dort natürlich auch vorsprechen. Aber ich glaube, vorab war es schon, dass wir so eine Kick-Off-Veranstaltung mit unserem Fanprojekt halt gemacht haben, oder die haben uns unterstützt dabei. Und dort waren eben halt auch schon vom Verein sowie Spieler oder auch sehr viele Interessierte einfach schon mit dabei, was wir da eigentlich machen.
Ja. Und die Reaktionen, wie waren die so von den Leuten?
Also vom Verein hatten wir eigentlich sofort grünes Licht. Das fanden die relativ toll, haben uns von Anfang an auch versucht, finanziell mit zu unterstützen. Also das, was wir eben halt so brauchten, auch vom Fanprojekt, gab es da eigentlich nichts. Also ich sage jetzt mal, wir mussten natürlich auch erstmal Flyer-Aktionen machen, weil selbst auch viele Männer gehen ja zum Beispiel gar nicht auf die Kabinen während des Spiels. Also die benutzen ja nur diese Pissoirs und sehen das dann überhaupt gar nicht. Und genau, und durch die Flyer-Aktionen, genau, sind wir vielleicht ein bisschen bekannter geworden, aber trotzdem hat sich vielleicht auch immer noch keiner getraut, mal auch auf die Internetseite zu gucken, was wir eigentlich da so genau machen. Und selbstverständlich gab es auch unter anderem Hohn von bestimmten Leuten. Also wenn ich mich recht erinnere, war da halt jemand, der meinte, da hat, glaube ich, der FC St. Pauli relativ schlecht gespielt in der Saison. Und da hatten wir uns quasi gerade gegründet. Und er hat dann gesagt, dass wir seien schuld daran mit unserer Vereinsgründung und unserem Namen, dass der FC St. Pauli jetzt so schlecht spielen würde, was natürlich ein totaler Quatsch ist und wir jetzt auch nicht so ernst genommen haben. Aber solche Reaktionen gab es natürlich auch. Aber im Großen und Ganzen gab es durchweg positive Reaktionen.
Der Name polarisiert natürlich auch ganz schön. Das hat uns im Nachhinein immer mehr Auftrieb gegeben, dass es letzten Endes, auch wenn man sich darüber aufregt, dass irgendwie hängen bleibt. Ne? Das war dann auch dann doch im Nachhinein, glaube ich, eine ganz gute Wahl.
Ja. Und jetzt habt ihr natürlich sehr, sehr coole Aktionen gemacht, um bekannt zu werden. Eure Homepage habe ich mir schon mal angeguckt, die ist auch sehr, sehr cool geworden. Aber wie kann man denn jetzt konkret mit euch Kontakt aufnehmen? Vielleicht machen wir das nochmal als kurzen Vorstufe, bevor wir dann auch wirklich mal über Depressionen reden. Aber vielleicht der nächste Schritt erstmal, wie kommt man denn als Betroffener oder Interessierter überhaupt mit euch in Kontakt?
Also grundsätzlich natürlich über unsere Info@E-Mail-Adresse, weil wir haben weiterhin ja keine Büroräume, sprich und Telefon, wo man uns die ganze Zeit erreichen kann. Aber genau, das ist relativ barrierefrei auf unserer Homepage möglich, dass man uns da kurz anschreiben kann, oder man kann uns auch über Facebook kontaktieren, oder wir werben eben halt auf Homepage sowie bei Facebook auch für unseren Stammtisch, den wir eben halt einmal im Monat geben, und da kann jeder hinkommen, wie er möchte, und dort tragen wir Schilder, die zum Orga-Team gehören, und man kann uns dann jederzeit ansprechen.
Oder auch anonym, wir legen immer so Karten aus und entweder können da Fragen drauf notiert werden oder auch eben Kontaktanfragen. Also keiner weiß, wenn ich da jetzt so eine Karte reinwerf, ob das jetzt eine Frage ist oder ob ich da eigentlich um Kontakt bitte.
Vielleicht können wir die Adresse am Schluss nochmal der Sendung irgendwie durchgeben oder diese Info-Adresse, die es da gibt. Ja, ich meine, der Hinweis mit Facebook war ja schon sehr gut, aber soll natürlich auch gleich auch vielleicht Möglichkeiten geben, entweder Betroffenen zu helfen, aber da müssen wir nachher auch mal gucken, wie eure Kapazitäten überhaupt aussehen.
Ja. Ich glaube, ihr seid auch einmal...
Ich wollte nur sagen, das mit den Kapazitäten, also wir hatten, dass wir so direkt nicht so erreichbar sind, das hatte dann auch schon eine gewisse Begründung, weil wir jetzt so auch aus dem Hilfesystem kommen, das ja so kennen mit Dienst, Handy oder ich sag mal Arzt vom Dienst oder letzten Endes Notfall-Hotline oder so, und da hatten wir uns damals auch ganz bewusst gegen entschieden. um nicht zu suggerieren, dass wir wie eine Krankenhausambulanz funktionieren.
Genau. Genau, dann wollte ich da noch eine kurze Frage zu stellen. Ihr seid, glaube ich, einmalig in Deutschland. Also ich glaube, so ein Angebot für Fans, was so breit aufgestellt ist wie bei euch auf St. Pauli, gibt es, glaube ich, nicht. Oder wisst ihr von anderen Institutionen?
Ich weiß mittlerweile, dass beim anderen Hamburger großen Verein mit uns in der zweiten Bundesliga tatsächlich mittlerweile vom Fanprojekt auch Ähnliches aufgestellt werden soll. Aber die sind, glaube ich, auch noch gerade quasi in den Kinderschuhen noch. Und tatsächlich wurden wir jetzt aus Bremen gerade angeschrieben. Die würden auch gerne Ähnliches bei sich etablieren. Daher sind wir mit denen so ein bisschen in Kontakt.
Also
gab mal vor längerer Zeit aus Köln eine Anfrage, das ist aber im Sand verlaufen.
Also wenn jetzt Kollegen, die diesen Podcast hören, Fragen haben um das Thema oder vielleicht selber an ihrem Standort irgendwie was aufbauen möchten, dann dürfen die euch kontaktieren, oder?
Unbedingt, na klar.
Sehr schön.
Ja.
Ja. Das klingt schon mal sehr, sehr cool und wird hoffentlich auch nach diesem Podcast noch öfter passieren, weil das Thema ist ja nicht nur ein Thema, was Hamburg betrifft, sondern sicherlich in ganz Deutschland an allen Standorten irgendwie zumindest ein klein wenig hingehört.
Ja, aber Simon, vielleicht kommen wir jetzt doch auch mal dann zu den konkreten Unterstützungsangeboten. Wie sieht sowas aus oder wie kann man sich sowas vorstellen? Könnt ihr da mal Beispiele nennen irgendwie?
Also das, ich sag mal, das zentralste Element, das hat ja Verena gerade schon so angeschnitten, das ist ja unser monatlicher Stammtisch, so wie wir das nennen, also diese Veranstaltung, die einmal im Monat von uns angeboten wird, normalerweise in den Fanräumen, beziehungsweise im Fanladen, ehrlich gesagt. Und das ist ja eigentlich eine Informationsveranstaltung, wo immer einmal ein Thema, was Depression so als Unterthema, könnte man sagen, haben. Also wir können da dann immer so ein bisschen variieren. Beispielsweise, wenn das jetzt so darum ging, wäre um Depression und Trauer. Ja, und da ist dann letzten Endes immer so ein Input. Aber es kann auch eben ganz grundsätzlich gesehen dort zu allen möglichen Themen was gefragt werden, also entweder im Plenum oder auch zwischen, wir machen dann eine Pause oder dann haben wir sozusagen die Möglichkeit, so eine Diskussionsrunde dann im zweiten Teil anzubieten. Und da kann man dann auch anonym Fragen stellen. Also das kann man vorher über die Website machen oder auch über diese Karten, die ich schon angesprochen hatte, sodass keiner sich da jetzt irgendwie outen muss oder wenn jemand eben nicht so gerne vor Leuten spricht. Das wäre schon mal so das zentralste Element, was wir haben.
Wenn man dieses Krankheitsbild, ich nenne es jetzt mal Krankheitsbild, ich weiß nicht, ob das stimmt, so beschreiben wollte, sind Depressionen eine Krankheit, die man bekommt oder die es auch schon von Geburt auf geben kann? Oder wie würdet ihr das formulieren? Also das ist jetzt eine dumme Frage, also die gibt's ja zum Glück nicht. Also von daher würde mich das jetzt mal als Nichtwissender interessieren, wie das so ärztlich oder von der Diagnoseseite aus vielleicht betrachtet wird.
Na, eindeutig ist das eine Krankheit, die man bekommt. Und zwar eine sehr schwere, weil Depressionen, also man assoziiert ja gerne mal, so, ich bin so ein bisschen depressiv heute, so ein bisschen schlecht drauf, ne? Und das ist eine massive Untertreibung von dem Zustand, den Menschen haben, wenn sie depressiv werden, weil eben der ganze Organismus eigentlich betroffen ist. Also man kann auf jeden Fall davon sprechen, dass es eine phasische Erkrankung ist. Also man diagnostiziert dann auch eine Phase einer depressiven Erkrankung und mit einem gewissen Schweregrad und vielleicht auch bei einigen Menschen so etwas wie eine wiederkehrende Form oder eine chronifizierte Form. Aber entscheidend ist eben, dass niemand von Geburt an
so etwas hat. Und das entsteht dann auch vielleicht durch Traumatisierungen oder Angstzustände oder was können die Auslöser dafür sein?
Die Auslöser, die sind eben ja tatsächlich sehr, sehr vielfältig. Wir diagnostizieren das aber gar nicht in der Hinsicht. Also das ist überhaupt nicht die Betrachtungsweise in der Diagnostik. Das hat man früher so gesagt, ne? So reaktive Depression versus, wie hat man das immer noch gesagt? Du kennst das bestimmt auch noch, Verena, was so von innen herauskommt. Da gab es so einen schönen alten psychiatrischen Begriff. Das ist alles Kokolores. Man guckt heutzutage tatsächlich eher, wie sind so die, also was sind so wissenschaftliche Zusammenhänge, die man kennt? Also was sind so sogenannte Vulnerabilitätsfaktoren, die das begünstigen? Sowohl im Außen als auch im Innen, also in der Persönlichkeit, in den vielleicht auch vorher schon vorhandenen anderen Erkrankungen, also können andere psychische Erkrankungen sein, kann aber auch sein, dass jemand eben eine körperliche Erkrankung hat. Dann aber auch so das soziale Umfeld. Nehmen wir mal jetzt so die Fanszene. Ein ganz häufiges Thema ist, dass eben auch relativ viel Alkohol getrunken wird. So, und dass vielleicht auch die Kontakte eher so Partykontakte sind und irgendwie nicht so wirklich in die Tiefe gehen. Und dann geht das relativ schnell, sodass dann vielleicht in diesem Spannungsfeld vielleicht von dann auch noch irgendeiner anderen Perspektivlosigkeit oder einer anderen Konflikt, dass dann sich so eine Mixtur bildet, wo dann am Ende eine depressive Erkrankung so langsam Fahrt aufnimmt.
Sehr aufschlussreich, auf jeden Fall.
Gibt es eine gewisse Altersstruktur, wo Menschen oder auch Männer anfälliger vielleicht sogar sind für Depressionen?
Also man sagt eigentlich, dass so ab den 30ern das Risiko deutlich steigt, ab den 50ern noch deutlicher. Jetzt bin ich gerade nicht gut vorbereitet. Ich meine, dass Frauen einen Tick früher erkranken. Das nämlich bei Psychosen, also bei sowas wie paranoider Schizophrenie, nämlich genau andersrum, dass da Frauen später erkranken. Aber letzten Endes, also gibt es schon sozusagen Hinweise darauf, dass natürlich auch viele Faktoren, die also wenn es jetzt eine reine Depression ist, die eben auch so mit Live-Events zu tun haben, das begünstigen. Ne? Also dass letzten Endes dann wahrscheinlich ganz junge Menschen da irgendwie immer noch so dran vorbeischrammen, muss aber nicht. Also ich habe vorhin gesagt, es ist nicht angeboren. Es gibt aber einen Erblichkeitsfaktor. Das heißt, wenn die Eltern, also die können sagen, Verwandten ersten Grades eine Depression haben, dann ist das die Wahrscheinlichkeit schon mal größer, das zu bekommen.
Depressionen und generell psychische Erkrankungen sind ja oft, werden oft irgendwie mit Schwäche oder so verglichen. Vielleicht nochmal kurz zur Klärung: Kann jeder Mensch psychisch erkranken?
Ja, das kann ich relativ schnell beantworten. Jeder Mensch, dem kann das passieren, weil man weiß nie, was bei dem Menschen jetzt gerade in diesem Augenblick los ist, ne? Ob das jetzt private Probleme sind, ob es irgendwie auf der Arbeit ist oder sonstiges, wir kennen das. Irgendwann stresst uns irgendwas und dann läuft das vielleicht häufig mal zur Überforderung und dann igelt man sich irgendwie ein. Dann sagt man erst, ah, man ist jetzt gerade vielleicht nicht gut drauf und hat ein bisschen wenig Antrieb oder so. Und das kann, muss aber nicht dann in einer depressiven Verstimmung bis zu einer Depression dann halt auch führen. Und das kann jeden treffen.
Man spricht auch von Dekompensation. Das ist eine Sichtweise auf psychische Erkrankungen, die vielleicht ein bisschen mehr den Kern der Sache trifft, dass man sich sozusagen so relativ lange in der Waage hält, so, also das zwischen Belastung und Ressourcen, also quasi positiven Faktoren im Leben, sich die Waage hält und dann eine gewisse Konstellation auftritt, wo dann die Waage aber leider zur falschen Seite kippt und dann dekompensieren Menschen und dann reagieren sie auch meistens mit Symptomen.
Ja, Roland, jetzt hast du vorhin ja davon erzählt, dass aufgrund von Alkohol im Stadion oder so, das ist eine der Faktoren, vermutlich etlichen Faktoren, die zu Depressionen führen können. Man könnte es ja aber auch umkehren durch die Begegnungen in der Fanszene. Also du hast auch davon gesprochen, dass die sozialen Kontakte sich eben nur auf dieser Ebene beschränken und im privaten sozialen Umfeld nicht stattfinden. Aber wenn man es ins Positive umsetzen wollte, könnte man doch sagen, es gibt gemeinsame, wiederkehrende, positive Erlebnisse im Stadion. Die könnten doch vielleicht auch langfristig unterstützend wirken. Oder liege ich da falsch mit der These?
Nein, das ist auf jeden Fall so. Also das sollte so auf keinen Fall auch gemeint sein. Nein, das ist auf jeden Fall wichtig. Also gerade der soziale Zusammenhalt. Also es gibt ja nun auch viele, die durch ihre Fanclubs noch enger verbunden sind als vielleicht mit anderen Fans. Oder wenn ich überlege an meinen Blog, da sind auch ganz viele um mich rum. Da weiß ich noch nicht mal den Namen, aber man kennt sich halt irgendwie so. Oder? So und das, also das ist sicherlich etwas, was auch viel Halt gibt, auch Struktur. Ne? Das ist immer dann die Heimspiele, die Auswärtsspiele, das sind ja auch so Sachen, auf die sich jemand freuen kann und klar, und auch das gemeinsame Leiden, also nicht nur das gemeinsame Gewinnen, das kann ja auch etwas Positives sein, also zu merken, dass man vielleicht auch Trost findet oder ja, gemeinsam den Frust verarbeitet oder so, ne?
Wenn man jetzt das Gefühl hat, dass man eventuell dazu neigt, eher depressiv zu sein. Gibt es da irgendwie Sachen, um sich davor zu schützen oder so? Oder was man machen kann bei ja, ersten Symptomen, sag ich mal, die man vielleicht, wo man selber vielleicht sagt, ja, oh, vielleicht bin ich ein bisschen depressiv verstimmt oder so. Gibt es da schon irgendwie Tipps oder so, die ihr mitgeben könnt, was man machen kann oder wo man sich auch ab wann man sich vielleicht auch dann Hilfe holen muss? Das ist eine Doppelfrage so ein bisschen.
Soll ich was sagen? Oder du sagen, Verena, du musst es ja auch immer ständig.
Fang du gerne an.
Na, also auf jeden Fall. Also ich würde immer sagen, das sollte auch allerspätestens, ne, ich sag mal so im Worst Case am Ende einer Psychotherapie auch darauf hinauslaufen, dass ich dann auch so ein bisschen gelernt habe, wie ich mich in Zukunft schütze. Aber wenn man jetzt von Prävention spricht oder vielleicht das, was du gerade meintest, Sekundärprävention, da sind schon Symptome, aber die sind noch nicht, haben noch keinen Krankheitsfaktor ausgelöst, dann würde ich mal sagen, jetzt, wo wir gerade auf den Herbst zusteuern, wunderbares Thema, unter dem freien Himmel bewegen, weil viele Menschen das verwechseln, dass man ja so, ja, man kann sich ja auch Licht drin anmachen, ne? So oder aber das ist halt einfach für die menschliche Psyche sehr, sehr wichtig und finde ich sogar neuerdings, also ich habe das jetzt gerade so im Urlaub festgestellt, dass so viele Leute so einen Tracker haben, ne? so eine Uhr. Ne? Also ich habe mich immer tierisch genervt, wenn ich das sehe, so eine Apple Watch und so. Und Vorteil ist aber, dass man daran sofort erkennt, wie viele Schritte habe ich heute gemacht und dann wird man ziemlich schnell assoziieren und wo habe ich die gemacht? Also bin ich nur zum Kopierer gegangen oder war ich auch nochmal vielleicht kurz wenigstens irgendwie eine Runde im Park spazieren. Bewegung, natürlich am besten Ausdauersportarten. Das ist so eine sehr, sehr große Ressource. Deswegen haben wir auch das Sportprojekt, das generell Sport, aber so besonders eben so Herz-Kreislauf-relevante Sportarten da wohl ganz gut schützen. Die Ernährung. Also klingt simpel, aber auch das ist ein Faktor. Eine Tagesstruktur zu haben, also dass der Biorhythmus einigermaßen in der Waage bleibt und dass ich so vielleicht auch so ein bisschen merke, ich kriege das auch hin, mich zu strukturieren. Also das ist schon so ein bisschen dann so die psychische Komponente von so einer Struktur. Und ich würde mal sagen, wenn ich jemanden ganz am Anfang sehe in der Psychotherapie und ich merke schon so, da ist ja alles aus den Fugen geraten, dann mache ich tatsächlich so einen Schulstundenplan, wo dann am Tag mindestens eine Pflichtaufgabe und eine positive Aktivität, so nenne ich das dann, mit drauf kommt, weil ganz wichtig ist, dass wir so Erfolgserlebnisse haben. Und das kann sogar sein, ich mache den Abwasch. So hatte ich mir vorgenommen, das ziehe ich dann auch durch. Und das andere eben Dinge, die mir eigentlich mal Freude bereitet haben. So würde ich das immer ausdrücken, weil Menschen, die schon gedämpft sind in der Stimmung, schon depressiv verstimmt sind, haben meistens nicht mehr so viel Freude an Dingen. Das ist dann schon so ein bisschen grau eingefärbt und deswegen ist es erst mal ein bisschen Kopfarbeit zu überlegen, was war denn eigentlich immer so was, was mir Freude bereitet hat. Und das kann schon sehr viel in die Wege leiten, wenn man so eine Mischung aus kleineren Pflichten und positiven Aktivitäten in Kombination mit Bewegung hätte.
Und ich finde persönlich noch wichtig, auch Kontakte zu pflegen.
Oh ja.
Dass man das eben halt nicht vergisst, ob das jetzt mit Familie oder mit Freunden ist oder auch nur mit Bekannten oder so, aber dass man auf jeden Fall Kontakt hält und wenn es so ein innerer Kreis ist, dann finde ich, dann kann man auch da einfach mal sagen, auch momentan, diese Woche geht es mir gerade einfach mal nicht so gut, weiß auch gar nicht, was jetzt gerade los ist, aber einfach mal so drüber sprechen. Erstens weiß der Gegenüber das dann ungefähr vielleicht einzuschätzen, weil jeder von uns weiß ja auch, dass man mal auch nicht gut drauf sein kann. Also man kann ja nicht immer nur happy jeden Tag sein. Wäre ja furchtbar.
Also jetzt gibt es ja auch Faktoren außer Alkohol wie Drogenkonsum und Mackergehabe, die auch im Umfeld mit Depressionen zu tun hat und die auch das Problem eigentlich in der Szene sind, wie man an die Leute rankommt. Simon hat es kurz mal auch angedeutet. Was gibt es besondere Merkmale? Wie erkenne ich das? Beziehungsweise was empfehlt ihr, wie man auf solche Menschen zugeht? Weil ich stelle mir das auch nicht einfach vor. Das ist halt auch ein sensibles Thema, sage ich mal. Und ist, glaube ich, eines der wenigen Themen, wo ich vorsichtig wäre, wie ich da jemandem entgegentrete oder begegne, wenn ich merke, es gibt Hinweise dafür.
Naja, wir sind ja, also das ist ja tatsächlich von unserer Struktur her, wir sind ja ein aufsuchendes Angebot. Wir suchen ja die Leute nicht auf.
Ach, ja.
Und das ist auch eigentlich, ich wüsste jetzt, ich überlege gerade, kennst du irgendein Projekt, Verena, wo das so rumläuft im psychiatrisch-psychotherapeutischen Bereich?
Nee, also nee, fällt mir tatsächlich auch nicht ein.
Also das heißt praktisch, dass derjenige, der Depressionen hat, schon von selbst auf euch zukommen muss und eigentlich das gar nicht über Dritte vermittelt kriegt.
Oh, doch, oder? Ja, über die Angehörigen natürlich. Also,
okay.
Also jetzt heißt doch, also letzten Endes haben wir das ja mit drin. Ja, auch klar, wir haben ja diese dreigliedrige Struktur und deswegen haben wir ja auch im Orga-Team Menschen, die selber Angehörige oder Freunde haben, Partner haben, die betroffen sind. Weil ja am ehesten noch jemand wahrscheinlich an jemand rankommt, der oder die eben wirklich nah dran ist und vielleicht auch dann weiß, wie kann ich ihn oder sie denn mal ansprechen und vielleicht auch den richtigen Moment findet. Und dann auch dieses, was wir manchmal haben, so im Tandem vielleicht als erstes Mal zu unserem Stammtisch zu kommen. So, wir betonen denn ja immer, das ist keine Selbsthilfegruppe, wo 20 Leute im Kreis sitzen und so und stellt euch mal vor und so. Das ist die Horrorvorstellung von den meisten. Und wir versuchen es wirklich so kuschelig wie möglich und so niedrigschwellig wie möglich zu machen, sodass man ganz anonym dann da, weiß ja auch keiner, dass da jetzt gerade ein Betroffener oder eine Betroffene plus eins reinkommen. Und das ist eine Konstellation, die wir schon häufiger hatten, dass jemand dann zu uns quasi genötigt wurde, so nach dem Motto, ein Getränk kannst du ja wohl mal trinken und diesem Vortrag lauschen. So, und dann kann es ja dann doch mal so Nachdenklichkeiten produzieren, weil viele natürlich überhaupt nicht glauben, bis sie dann merken, okay, der ganze Raum ist voll und der da vorne oder die da vorne hat auch irgendwie scheinbar damit was zu tun und sieht gar nicht so übel aus, so wenn ich mal an meinen Kollege denke, der Psychiater ist, so dann, wenn ich den so sehen würde, dann würde ich auch mal denken, okay, das hätte ich mir jetzt anders vorgestellt mit Psychiatrie und dementsprechend, ich glaube, dass dann die Schwelle schon mal etwas sinkt, aber dieses direkte Ansprechen ist echt schwer, weil gerade diese depressive Dünnhäutigkeit auch oft ja eine Rolle spielt, dass selbst wenn jemand eigentlich denkt, ja, touché, du hast recht, dass ja oft so bissig reagiert wird, was auch schon ein Teil der Erkrankung ist.
Wobei ich auch sagen muss, also natürlich melden sich auch Angehörige von, ob das jetzt ihre Kinder oder ihre Schwestern oder Väter oder Mütter sind, die eben halt Hilfe suchen, aber Ich bin diejenige, die die Fragen beantwortet, dann sage ich, natürlich ist für denjenigen immer eine Tür offen, aber es wäre schon auch schön, wenn derjenige sich zumindest auch einmal selber melden würde, weil es bringt halt nichts, wenn nur die Angehörigen das gerne in Anspruch nehmen wollen, aber derjenige das gar nicht möchte. Und wir zwingen das niemanden auf. Wir sind halt sehr niedrigschwellig und man muss schon auch selber, und das finde ich eben halt wichtig, wenn man Depressionen hat, den ersten Schritt selber wagen, sich Hilfe zu holen. Und das wäre zumindest, ob das eine E-Mail zu schreiben ist oder in Begleitung halt zum Stammtisch halt mal zu kommen. Das wäre ein Minimum.
Deswegen sieht man uns auch beim Stammtisch mit den Schildern, weil nicht jeder vielleicht sonst erkennt, aha, Verena ist ein Orga-Teammitglied, Roland ist ein Orga-Teammitglied. So, und deswegen ist es immer dann auch so die Option, dann auch ganz gezielt, vielleicht auch bei einer Zigarette draußen, so, das machen auch einige, weil wir da ja so auf dem Heiligen Geistfeld sind, das verläuft sich dann so ein bisschen. Es sei denn, da ist mal wieder eine von 100 Bomben entschärft worden und so, dann ist da wieder Zaun drumherum, aber das ist so dann ganz gut, dass die Wahl besteht. Und ich würde Verena absolut recht geben, als auch von der psychotherapeutischen Seite. Wenn nicht eine geringe Selbstmotivation da ist, dann bringt die Therapie auch nichts. Also das ist dann eine Beratung maximal vielleicht.
Ja, oder es kann natürlich auch sein, dass die Depression bei demjenigen schon so weit fortgeschritten ist, dass das gar nicht mehr möglich ist und wir in unserem offenen Setting das auch gar nicht mehr tragen können. Also ich meine, wir werden das Rad nicht neu erfinden, dann müssen die halt sich wirklich auch an Kliniken wenden, um eine Akutbehandlung zu bekommen. Das kriegen wir halt auch nicht bewerkstelligt, wir als ehrenamtliche Tätigen dort. Ne?
Also genau, das wäre nämlich die Anschlussfrage gewesen mit, ist dann nicht die Gefahr so groß, dass der in die Suizidalität oder wie man den Begriff ausdrückt, abrutscht oder wie auch immer gleitet. Ne?
Okay. Deswegen ist es ja auch, also neben diesem Stammtisch oder das ist ja ein Teil auch als Option, uns anzumelden oder beim Stammtisch zu kontaktieren, das dann weitergeleitet wird an die zweite E-Mail-Adresse, nämlich die Therapie@E-Mail-Adresse, wo dann tatsächlich ich oder mein Kollege Marius auf der anderen Seite sind und wir dann eben schon mal so, ich sag mal, dann screenen. Also wenn ich das mitkriege, dass das irgendwie schon sehr dramatisch ist, dann geht es eigentlich nur noch darum, wie und wo jemand dann in die Klinik kommt. Und da können wir natürlich dann zumindest, was das Hamburger Hilfesystem angeht, relativ gut beraten zu. Wir können leider, was Krankenhaus angeht, auch nicht Betten zaubern. Also wir haben da so ein bisschen mehr Einfluss in 1, 2, 3 Kliniken, aber das ist auch jetzt in der Corona-Zeit nochmal deutlich schwerer geworden, weil eine Zeit lang haben die Bettenkapazitäten in den Psychiatrien auch runtergefahren. Das ging ja nicht.
Jetzt hast du gerade erzählt, was man alles machen kann, um einer Depression vorzubeugen. Also viel nach draußen gehen, viel Bewegung, Tagesstruktur. Jetzt hatten wir 1,5 Jahre Corona, wo das alles weggebrochen ist. Und du sagtest gerade, die Betten wurden runtergefahren. Habt ihr irgendwie eine Erfahrung gemacht, ob durch Corona oder während der Corona-Zeit Fallzahlen auch von Corona, Depressiven nach oben gegangen ist? Also kennt ihr Studien dazu oder habt ihr eigene Erfahrungen gemacht?
Tatsächlich muss ich sagen, dass zur Corona-Zeit oder jetzt in der Pandemie sich doch etwas weniger Leute um einen Gesprächstermin gebeten haben, wobei ich glaube, Roland und Marius sagte das auch, dass ihr als Niedergelassene das schon deutlich zu spüren bekommen hat, deutlich mehr. Ne? Aber unser Angebot von St. Depri wurde tatsächlich etwas weniger genutzt.
Also ich kenne eine Umfrage, die Bundespsychotherapeutenkammer gemacht hatte. Das war schon Anfang 2021. Und da sprach man von 1/3 mehr Anfragen bei den ambulanten Kollegen. Mich erreichte das oder uns erreichte das, also ich hatte es mir fast gedacht, aber es ist dann tatsächlich so eingetreten, dass als der Lockdown so langsam zurückgenommen wurde im Frühjahr, da kam auch immer noch mal ein ganzer Schwall an Anfragen, so, also als ob irgendwie, jetzt kann ich wieder rausgehen, jetzt kann ich mich auch wieder um Dinge kümmern und vor allem um mich kümmern. War so mein subjektiver Eindruck. Das habe ich jetzt aber noch nicht validiert. Also ich weiß nicht, ob das anderen Kollegen auch so ging, aber also ich war dann doch etwas erschrocken, was dann im Mai abging. So, also da, das ist nicht unbedingt die Jahreszeit, wo ich damit rechne, dass mir die Bude eingerannt wird. Das ist dann vielleicht jetzt, das kommt jetzt eher so November oder so, ne? Aber das war dann schon ziemlich drastisch. Aber diese Umfrage war wohl eindeutig, also dass die ambulanten Kollegen da deutlich mehr Anfragen verzeichnet haben. Mhm.
Ja, da gibt's ja jetzt langsam die ersten Studien zu und die natürlich sagen, gerade bei Jugendlichen, auch durch die wegbrechenden sozialen Kontakte und dann viel Social Media etc., dass dort die Zahlen höher werden, auf jeden Fall.
Ja, also man weiß auch bei Abhängigkeitserkrankungen eindeutig, dass das mehr Probleme. Also also zum Beispiel der Alkoholkonsum, der gesamtgesellschaftliche, ist massiv angestiegen. Und ich vermute leider ja auch, ja, dass gerade bei Jugendlichen, die besonders hart getroffen waren, weil die auch noch nicht so viele Strategien haben, damit klarzukommen. Und wir haben eine Kinder- und Jugendtherapeutin auch bei uns im Team. Also die, schade, hätten wir vorher nochmal fragen sollen, wie es jetzt eigentlich über ihr aussieht. Aber ich vermute mal auch, dass das mehr ist.
Ich könnte jetzt auch sagen, dass ich mich in Vorbereitung zur heutigen Sendung da mal schlau gemacht habe. Das wäre aber glatt gelogen. Ich habe zufällig in einem Programm der Öffentlich-Rechtlichen kürzlich gesehen, da wurde tatsächlich auch mit Psychotherapeuten gesprochen zu dem Thema. Und das sei wohl bundesweit ganz schön durchgegangen. Also, dass der Bedarf so hoch ist, dass es gar nicht genügend Psychotherapeuten gibt, um die ganzen depressiv Erkrankten aufzunehmen. Also das war so denen ihre traurige Feststellung, wo ich auch ziemlich erschrocken war. Deshalb, das kommt ja so etwa dahin, auch wie ihr das jetzt besprochen habt. Aber weil du, Roland, es gerade jetzt vorhin am Anfang der Sendung schon gesagt hast und der Simon es gerade kurz mal geflochten hat, wir unterscheiden ja, du machst ja Erwachsenenarbeit in dieser Sache. Ich nehme die Verena da jetzt mal mit rein. Ihr seid ja wahrscheinlich nur in Anführungszeichen für die Erwachsenen zuständig und wir als Fanprojekte kümmern uns ja mehr um Jugendliche, sage ich mal, auch wenn man 14- bis 27-Jährige als Erwachsene einstuft. Frage ist, wie geht ihr denn, oder könnt ihr da was dazu sagen, was es da für Möglichkeiten gibt, an Jugendliche heranzukommen, da das Problem ja wahrscheinlich nicht nur auf Erwachsene abzulegen ist. Das Thema, meine ich.
Also wir haben ja, wie gesagt, das ist ja für uns ja schon auch ein Phänomen, was immer mal wieder aufgetreten ist, dass entweder seltener mal Jugendliche selber oder die Erwachsenen, also die Eltern oder Angehörige da mal angefragt haben. Und da kommt es uns natürlich zu Pass, dass wir auch eine Kinder- und Jugendtherapeutin im Organisationsteam haben, aber wir haben auch in diesem therapeutischen Netzwerk, was ich ja mit meinem Kollege zusammen betreue, in das wir ja dann vermitteln, wenn jemand bei uns anfragt, also sprich per E-Mail oder auch beim Stammtisch, da haben wir auch ausgebildete Kolleginnen, die entweder eine Doppelapprobation haben, also die für Erwachsene und Kinder, oder auch rein kinder- und jugendtherapeutisch arbeiten. So, und das ist aber leider die Minderzahl, weil das bildet auch ab, wie es in der ambulanten Praxis aussieht. Also es gibt deutlich weniger Kinder- und Jugendtherapeuten. Deswegen ist auch vor kurzem, naja, so kurz auch nicht, aber ist mal erlaubt worden, dass auch Sozialpädagogen, die Sozialpädagogik studiert haben im Master, die Kinder- und Jugendpsychotherapeutische Ausbildung machen dürfen, wenn sie bestimmte Teile der klinischen Psychologie nochmal nachpauken. So, weil es einfach so einen großen Bedarf gab. Das war aber vor Corona.
Ja, aber interessant. Das kann ja nach Corona dann trotzdem kommen, weil das eine schließt das andere ja nicht aus und gibt es ja durchaus vielleicht Anknüpfungspunkte.
Gibt es bei Depressionen auch positive Aspekte der Krankheit? Also Sachen, die vielleicht auch durch diese Erkrankung vielleicht jemanden positiv nachhaltig bestärken oder behaften?
Das klingt erstmal so makaber, ich weiß schon, was du meinst, ne? Also, ich fange mal mit dem an, was keiner von mir hören will in der Therapie. Das nennt man nämlich sekundären Krankheitsgewinn. Nämlich, dass jemand durch die Symptomatik, nehmen wir mal den sozialen Rückzug, auf einmal relativ viel Aufmerksamkeit erhält. Also das, was man uns Erwachsenen so als Selbstverantwortung so abverlangt wird im Leben, naja, ich kann ja selbst mal zum Telefonhörer greifen, passiert dann plötzlich von ganz alleine, ne? Plötzlich melden sich ganz viele Leute bei mir und ich muss nichts machen. Das erleben Depressive aber ganz sicher nicht als, juhu, ich bin am Ziel, ne? So, deswegen muss ich immer klar unterscheiden, das ist etwas, was unterschwellig wirkt auf das Verhalten. Das ist leider, was Verhaltenstherapie auch meint, ne? Also, dass die Konsequenz aus meinem Verhalten mein jetziges Verhalten leider so ein bisschen zementiert. Und wenn es passiv ist im Sinne von sozialer Kontaktaufnahme, kann es sein, dass ich daraus lerne, implizit, ach so, ich muss ja gar nicht rausgehen. So, ne? Also dann ist deswegen auch so wichtig, ihm zu sagen, was Verena sagte, ich könnte ja mal zum Hörer greifen, ne? Oder Zoom oder Skype oder was auch immer. Und wenigstens mal zwei Sätze schreiben oder so. Und vielleicht, wenn mich dann jemand anruft, dann ist es ja nochmal so eine Nummer, okay, Notsignal wurde empfangen. So, und das andere ist eben, aber ich hoffe zumindest immer, dass die Menschen, die therapeutisch auch so ein bisschen profitieren, ich sage mal, die sollen nicht die Alten werden. Das wollen sie immer alle. Ich will wieder der Alte oder die Alte werden. So, und ich sage mal, ich hoffe nicht, weil der Alte oder die Alte ist ja depressiv geworden. Also wollen wir doch mal gucken, ob es da nicht noch andere Ressourcen gibt. Und manche Menschen entdecken dann doch so Seiten an sich oder räumen ihr Leben auf, strukturieren das um, entdecken plötzlich neue Dinge für sich und so weiter. Und plötzlich ist da sogar so ein Bonus draus geworden, aber das ist meistens ein ziemlich langer Weg und harte Arbeit. Aber ich würde immer sagen, das Wort Krise trifft da wohl zu, dass es vielleicht auch eine Chance sein kann.
Genau. Das wollte ich eigentlich ausgedrückt haben. Krise als Chance. Ja, genau. Ich hatte es vielleicht ein bisschen unsachlich formuliert, aber du hast genau das getroffen, was ich eigentlich eher fragen wollte auch, um auch so ein bisschen was Positives auch mitzunehmen, auf jeden Fall.
Genau, das würde ja die Frage dann auch anschließen, sind Depressionen heilbar? Oder wie kommt man aus so einer Krise raus? Ja, und das habt ihr ja indirekt auch schon beantwortet durch die Kontakte und das Rausgehen und das Miteinander.
Ja, also sagen wir mal so, da gehört natürlich eine ganze Menge mehr dazu, um wieder gesund zu werden. Aber ich würde mal sagen, dass wenn jemand symptomfrei ist und sich wieder so stabil, würde ich mal sagen, fühlt, das ist ja meistens so ein generelles Gefühl, ich fühle mich wieder emotional stabil und ich mache auch wieder die Dinge, die ich machen will und ich habe auch wieder Spaß am Leben und kann Genuss empfinden und kann wieder auf Menschen zugehen und ich habe gerade einen Patient gehabt, da sind gleich drei Sachen in einer Woche passiert und daran konnte er erkennen, krass, ich konnte das alles aushalten. So, ne, also er meinte so, also es waren wirklich keine schönen Sachen, ne? Also eins war eine Biopsie zum Beispiel, also wo man sagen würde, da wird es aber ganz viele Leute erstmal in eine kleine Mini-Krise reißen und dann meinte er so, daran konnte er jetzt erkennen, er ist wohl doch wieder stabil. Und was ich aber immer sagen würde, ist, einmal eine depressive Erkrankung, also wirklich eine schwerere Phase, ist leider immer Not, ist, was man immer aufpassen muss, dass man nicht wieder reinrutscht. Also, dass es dann doch so eine gewisse Vulnerabilität bleibt. Und das muss nicht heißen, das passiert nochmal wieder, aber man sollte dann schon so ein bisschen wissen, worauf achte ich bei mir. Weil das heißt eben, vielleicht sowas wie, wenn es mir schlecht geht, dann reagiere ich depressiv und andere Menschen, denen es schlecht geht, die reagieren vielleicht mit anderen Symptomen.
Ja, Simon, ich hätte jetzt noch eine Frage. So viele sind jetzt gar nicht mehr da, aber wir haben ja auch schon sehr viel jetzt auch schon erfahren. Und zwar hat sich uns nochmal die Frage gestellt, was für einen Anteil hat Burnout im Zusammenhang mit Depressionen? Ist das vergleichbar? Oder ich meine, man spricht ja von zwei unterschiedlichen Krankheitsbildern eigentlich, aber ist Burnout vielleicht eine Vorstufe zu einer Depression? Ist das denkbar oder wie kann man sowas erklären?
Das kann sein, also wenn jemand wirklich, also das Burnout-Syndrom, das kann man so als so eine zusätzliche Kodierung, als Zusatzdiagnose vergeben. Das ist keine eigene Diagnose, ist verboten, auch wenn es natürlich in aller Munde war. Aber eigentlich sage ich immer, gibt es das nicht. Gemein, nein, aber es gibt es nur nicht als Diagnose, das gibt es natürlich. Weil es gibt echt Menschen, die komplett entgleist sind. Also das sieht man auch am Blutbild. Also man sieht dann halt einfach Blutparameter, die, man denkt nicht, dass der Mensch noch am Leben ist. So und auch wirklich schwerste Erschöpfungszustände, schwerste Konzentrationsprobleme. Und das kann in einer Depression münden, kann aber auch andersrum sein. Eigentlich war jemand depressiv und hat sich sehr, 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 sehr doll in die Arbeit gestürzt oder in andere Dinge, um sich von diesem depressiven Erleben zu erlösen oder abzulenken. Und dann ist es parallel gelaufen. So, ne? Und dann hat man leider Flöhe und Läuse. Und das ist halt dann, man sagt dazu, das somatische Syndrom bei der Depression. Also die depressive Episode wird durch psychische Symptome kodiert oder diagnostiziert. Und dann gibt es aber auch noch ein somatisches Syndrom. Und wenn das noch nicht mal ausreicht, um das Krankheitsbild zu beschreiben, dann gibt man noch diese zusätzliche, diese Burnout-Diagnose, um ganz klar den anderen Behandelnden anzuzeigen, das hier ist eine Patientin, die ist auch schwerst erschöpft. So, und hat aber letzten Endes gar nicht so einen großen Einfluss dann auf die Art der Therapie. Das denkt man dann immer. Aber die meisten Menschen mit einer mindestens mittelgradigen depressiven Episode sind auch komplett leer, so würde ich mal sagen. Die haben eigentlich keinen Antrieb, keinen ausreichenden und erleben kleinste Alltagsaktivitäten als erschöpfend und können sich auch nicht konzentrieren. Und also da sind eigentlich auch schon genügend Faktoren, die auch sehr körperlich wirken. So, also auch da könnte ich jetzt so ein Gespräch hier gar nicht führen. Das wäre viel zu anstrengend.
Ja, Simon, hast du noch eine Frage? Weil ich hätte sonst noch, würde noch was nachreichen.
Mach gerne, Martin.
Okay, und zwar, was würdet ihr vorschlagen, was man tun kann, um von unserem heutigen Thema, also wir sprechen ja von Tabuthema Depressionen, wegzukommen, also dass es ein Thema ist, das in der Öffentlichkeit vielleicht, normal behandelt wird, sage ich jetzt mal, oder dass man damit umgeht, wie man dann damit umgeht. Was wären denn Chancen oder Möglichkeiten, das einer Gesellschaft näher zu bringen oder die Menschen, die es tatsächlich haben, dass sie damit umgehen können?
Ja, also auf jeden Fall definitiv darüber sprechen. Ne? Man muss ja nicht gleich zum Chef rennen und sagen, hier das und das. Aber wenn man halt anfängt, in seinem Bekanntenkreis mit seiner Familie erstmal darüber zu sprechen, um selbst für sich so eine Schwelle zu übertreten, dass man überhaupt darüber sprechen kann, dann ist das doch der richtige Ansatz, finde ich zumindest. Siehst du das auch so, Roland?
Ja. Absolut, absolut. Also ich würde das immer nicht so zu groß denken, sondern das ist ja schon nicht selbstverständlich, dass man sich dazu äußert. Es ist sogar nicht selbstverständlich in vielen Bereichen, glaube ich, wirklich zu sagen, ich bin heute nicht so gut drauf. Also da fängt es ja schon mit an, ne? Dass man irgendwie auch emotionale Schwankungen benennt und nicht darüber hinweggeht. Ja, und vielleicht ist es, ich denke immer, viele Menschen kann man auch damit erreichen, dass es tatsächlich ein Krankheitsbild ist, also dass es auch wirklich auch ja im Körper sogar auch erkennbar ist. Denn viele Menschen, nehmen wir jetzt mal so eine Art von Infektanfälligkeit, ist in der Corona-Zeit, kommt das ja dann leider ziemlich gut an, das Thema. Ne? Also das weiß jetzt spätestens jetzt jeder, was das bedeutet, Angst vor einer Infektion zu haben. Und wenn man depressiv ist, dann ist man relativ empfänglich für alle möglichen kleinen Erkältungskrankheiten, Entzündungen, Schmerzen in allen Gliedmaßen, Verspannungen im Rücken, viele landen beim Orthopäde, Kopfschmerzen, Probleme mit der Sehfähigkeit. Also es betrifft ja den ganzen Körper und das kann man manchmal so ein bisschen so als Zugang nutzen. Also wenn man versucht, jemandem zu erklären, das ist nicht nur ein bisschen schlecht drauf sein, sondern ich bin einfach echt aus dem Gleichgewicht. Und das so als ja, erkennbarer, also viele kennen das ja, ich bin gestresst, Kopfschmerzen. So, das kriegen viele noch einigermaßen zusammen. Aber ich finde das normale Reden, also das ist einfach schon sehr entlastend und man fühlt sich auch nicht so allein damit, weil das ja der Anlass eigentlich von St. Gebri auch war, ne? Dass vielleicht wenigstens eine weitere Person nicht damit allein ist.
Ja, also in Anbetracht der Zeit, dass wir fast bei einer Stunde sind, kann ich nur sagen, dass ich das Thema sehr, sehr interessant fand. Und ich fand es sehr, sehr angenehm, mit euch beiden oder auch mit Martin, also mit euch dreien, über das Thema zu reden. Ich hatte überhaupt gar keine Scham, irgendwie eine Frage zu stellen oder das zu hören, was ihr erzählt habt. Also man konnte euch gut zuhören. Und ja, es waren viele Sachen dabei, auch Sachen, die einem positiv gestimmt haben. Und ja, ich gehe mit einem guten Gefühl raus. Ich weiß, Martin, wie geht's dir nach dem Gespräch?
Ja, also mir geht's überraschend sehr gut. Also ich habe jetzt für mich wieder einiges Neues erfahren, was sehr spannend war. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, da ist auch noch sehr viel da, was man erfahren kann oder was das Thema alles noch hergibt. Also ich glaube, wir sind eigentlich da erst bei einem Beginn und vielleicht gibt's ja noch eine zweite Folge dann, wenn sich weitere Fragen dazu auftun. Also ich würde mich freuen, wenn wir dann in dieser oder anderen Besetzung wieder zusammenkämen und das Thema noch einmal dann breiter diskutieren. Vielleicht geht es ja dann auch in die Öffentlichkeit und findet noch ein paar Abnehmer. Also es würde mich freuen und ich kann nur von meiner Seite aus vielen Dank für heute sagen.
Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich auch. Ich fand es auch sehr angenehm mit euch.
Das freut uns. Ja. Wunderbar.
Ja. Und wenn jetzt jemand diese Folge gehört hat und irgendwie sich irgendwo wiedergefunden hat, dann geben wir auf jeden Fall auch nochmal die Daten von St. Depri weiter oder geben den Tipp, wendet euch an eure Fanprojektmitarbeiter, die vermitteln euch irgendwie weiter und jedem kann geholfen werden.
So sieht's aus.
Ja. Dann vielen Dank, Verena und Roland, dass ihr heute da wart und Simon, dass ich mit dir das Thema heute diskutieren durfte. Dankeschön.
Danke für euer Interesse.
Danke auch.
Danke.